Sie hören den Artikel Der dritte Mann, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Mit dem Stand vom Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3 Punkt 0 Unported und unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation. Der dritte Mann (Originaltitel: The Third Man) ist ein in Schwarzweiß gedrehter britischer Thriller von Carol Reed aus dem Jahr 1949. Der Film entstand nach einem Originaldrehbuch von Graham Greene. Hauptfigur ist der amerikanische Autor Holly Martins, dargestellt durch Joseph Cotten. Wegen eines Jobangebotes seines Freundes Harry Lime, dargestellt von Orson Welles, reist er in das Nachkriegs-Wien und wird dort in kriminelle Machenschaften hineingezogen. In einer weiteren Hauptrolle ist Alida Valli zu sehen. Zur Bekanntheit des Films trugen unter anderem das von Anton Karas auf der Zither gespielte Harry-Lime-Thema, die expressionistischen Kameraperspektiven, Orson Welles’ vielzitierte Kuckucksuhr-Rede und die finale Verfolgungsjagd durch die Wiener Kanalisation bei. Handlung: Wien nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Stadt ist in Besatzungszonen der vier Siegermächte USA, Sowjetunion, Frankreich und Großbritannien aufgeteilt. Eine fünfte, internationale Zone im Stadtzentrum wird von den vier Mächten gemeinsam verwaltet. Der Amerikaner Holly Martins, Autor von billigen Wildwestromanen, ist finanziell am Ende. Ein Arbeitsangebot von seinem in Wien lebenden Jugendfreund Harry Lime kommt ihm gerade recht. Bei seiner Ankunft erfährt Martins, dass Harry kurz zuvor bei einem Verkehrsunfall direkt vor seinem Haus ums Leben gekommen sei. Bei der Beerdigung spricht ihn der britische Major Calloway an und eröffnet ihm, sein verstorbener Freund sei ein übler Schieber gewesen, was Martins empört zurückweist. Calloway empfiehlt ihm, mit der nächsten Maschine nach Hause zu fliegen. Martins beginnt mit eigenen Recherchen und stößt auf eine Reihe merkwürdiger Zufälle. Harry wurde von seinem eigenen Fahrer überfahren. Zwei von Harrys Bekannten, die mit ihm unterwegs waren, trugen den Sterbenden auf den Bürgersteig. Und Harrys Hausarzt, der zufällig ebenfalls zugegen war, stellte noch am Ort des Geschehens seinen Tod fest. Bei seinen Nachforschungen trifft Martins auch auf Harrys ehemalige Freundin Anna Schmidt, die als Schauspielerin arbeitet. Bei einer Hausdurchsuchung werden Annas Papiere als Fälschung enttarnt und einbehalten. Da sie aus der Tschechoslowakei stammt und mit von Harry organisierten Papieren in Wien lebt, droht ihr eine Auslieferung an die sowjetische Besatzungsmacht. Der Portier im Haus von Harrys Wohnung berichtet Martins arglos von einem dritten Mann, der geholfen habe, Harry über die Straße zu tragen. Als Martins ihn überreden will, eine Aussage bei der Polizei zu machen, kommt es zum Streit zwischen den beiden. Später bittet der Portier Martins, auf eine weitere Unterhaltung vorbeizukommen. Als Martins zum verabredeten Zeitpunkt eintrifft, ist der Mann jedoch tot, ermordet. Martins gerät selbst für einen Moment unter Verdacht. Nur knapp kann er nach einer Veranstaltung des British Council einer Gruppe von zwielichtigen Verfolgern entkommen. Von Calloway wird er dann aufgeklärt, mit wem er es zu tun hatte. Harry betrieb Geschäfte mit gestohlenem Penicillin, das zum Zwecke der Gewinnmaximierung gestreckt wurde und bei den Behandelten zu dauerhaften Schäden bis hin zum Tode führte. Joseph Harbin, Mitarbeiter des Militärhospitals und Mitglied von Harrys Bande, brachte Calloway auf diese Spur, doch der Mann ist seit ein paar Tagen verschwunden. Martins besucht Anna, in die er sich verliebt hat, doch sie kann Harry nicht vergessen. Als er ihr Haus verlässt, bemerkt er in einem Hauseingang gegenüber einen Mann, den er erst für einen Verfolger hält, doch dann erkennt er in ihm zu seiner Verwunderung Harry. Martins läuft ihm nach, verliert ihn aber aus den Augen. Calloway ordnet daraufhin eine Exhumierung an. In Harrys Sarg liegt Calloways Informant, der verschwundene Mitarbeiter des Militärhospitals. Martins lässt Harrys Bekannte Kurz und Winkel wissen, dass er ihn treffen will. Am Riesenrad im Wiener Prater kommt es zur Begegnung. Gleichzeitig der Kulminationspunkt des Films. Beide Männer steigen in das Riesenrad ein. Während der Fahrt rechtfertigt Harry seinen Penicillinhandel mit der Bedeutungslosigkeit des Lebens einzelner Individuen, wobei sich dem Zuschauer der Eindruck aufdrängt, dass er Martins jederzeit aus der Gondel stürzen könnte. Er gesteht sogar ein, seine ehemalige Geliebte Anna an die sowjetischen Beamten verraten zu haben, damit sie ihn in ihrem Sektor dulden. Martins schlägt Harrys neuerliches Angebot aus, für ihn zu arbeiten. Calloway bedrängt Martins, Harry aus dem sowjetisch besetzten Teil in die internationale Zone zu locken. Als Gegenleistung will er Anna helfen, in den Westen auszureisen. Martins willigt ein. Als Anna am Bahnhof dahinter kommt, um welchen Preis ihre Abreise ermöglicht wurde, macht sie Martins heftige Vorwürfe und weigert sich, den Zug zu besteigen. Martins zieht seine Zusage zurück, Calloway zu helfen. Daraufhin fährt Calloway Martins in ein Kinderhospital, um ihm einige Opfer von Harrys Machenschaften zu zeigen. Schockiert erneuert Martins seine Zusage, Harry der Polizei auszuliefern. Er verabredet sich mit ihm in einem Kaffeehaus. Als Harry dort ankommt, wird er von Anna, die von dem Treffen erfahren hat, gewarnt. Er flieht in die weit verzweigte, alle vier Sektoren Wiens verbindende Kanalisation, verfolgt von einem großen Polizeiaufgebot. Harry trifft einen von Calloways Mitarbeitern tödlich, wird jedoch selbst verletzt. Als er durch einen Kanaldeckel entkommen will und diesen nicht öffnen kann, bittet er Martins stumm, ihn zu erschießen. Martins kommt seiner Aufforderung nach. In einer langen Schlusseinstellung sieht man nach Harrys Beerdigung Martins auf Anna warten. Doch diese geht an ihm vorbei, ohne ihn eines Blickes zu würdigen. Hintergrund: Produktion. Produktionsvorbereitung. Der Filmproduzent Alexander Korda fragte bei Graham Greene an, ob er nach Kleines Herz in Not ein neues Drehbuch für Regisseur Carol Reed schreiben könnte. Greene erzählte ihm vom ersten Absatz einer Geschichte, den er Jahre zuvor auf einem Briefumschlag skizziert hatte. Zitat: Vor einer Woche hatte ich Abschied von Harry genommen, als sein Sarg in die im Februarfrost erstarrte Erde hinabgelassen wurde. Ich traute also meinen Augen nicht, als ich ihn in London im Menschengewühl des Strand ohne ein Zeichen des Wiedererkennens an mir vorübereilen sah. Zitat Ende. Korda fand die Idee in Ordnung. Greene dachte daran, den Schauplatz der Geschichte in Rom oder Paris anzusiedeln. Karl Hartl, Kordas Produktionsassistent vor dem Zweiten Weltkrieg und inzwischen Leiter der Wien Film, schlug ihm jedoch vor, die Handlung nach Wien zu verlegen und den Film an den Originalschauplätzen zu drehen. Greene erhielt von Korda 10.000 britische Pfund und reiste nach Wien, um Recherchen anzustellen und einen Drehbuchentwurf abzuliefern. Als Inspiration dienten Greene ein Besuch der Kanalisation und der Bericht eines britischen Offiziers über einen in Wien tätigen Ring von Penicillinschiebern. Korda hatte für Greenes Betreuung am Drehort Wien die von ihm bereits für die Produktion von Anna Karenina engagierte britische Schriftstellerin und Regisseurin Elizabeth Montagu als Austrian Advisor für die Titelsequenz beigestellt. In Italien verfasste Greene anschließend ein Treatment. Wie Greene später notierte, wurde Der dritte Mann, Zitat, nicht geschrieben, um gelesen zu werden, sondern um gesehen zu werden. Zitat Ende. Die nachfolgenden Drehbuchfassungen entstanden in enger Zusammenarbeit mit Carol Reed. Dabei wurden unter anderem die Nationalitäten einiger Charakter und deren Motivation geändert. So wurde aus dem Briten Harry Lime ein Amerikaner und die Nutzung seines Schieberrings zur Verbreitung anti-sowjetischer Propaganda wurde gestrichen. Alexander Korda vereinbarte im Hinblick auf den Verleih des Films in den USA eine Koproduktion mit David O. Selznick. So konnten Joseph Cotten und Alida Valli verpflichtet werden, die bei Selznick unter Vertrag standen. Im Gegenzug erhielt Selznick alle Einnahmen aus dem amerikanischen Markt und die künstlerische Kontrolle über die US-Fassung. Nach Zusage einer Gage über 100.000 US-Dollar übernahm Orson Welles die Rolle des Harry Lime. Welles gab in späteren Jahren an, seine Dialoge selbst geschrieben zu haben. Eine Aussage, die Frederick Bakers Dokumentarfilm Shadowing the Third Man aus dem Jahr 2004 als unwahr hinstellt. Lediglich die sogenannte Kuckucksuhr-Rede wurde von Welles verfasst. Diese geht nach Angaben verschiedener Quellen wiederum auf ein Churchill-Zitat aus dem Jahre 1938 zurück. Im August 1948 trafen sich Reed und Greene mit Selznick, dem ein Mitspracherecht am Drehbuch zugesagt worden war, doch keiner seiner Vorschläge wurde übernommen. Dagegen konnte Reed seine Ansicht, dass das Happy End des ersten Entwurfs, nämlich Holly Martins und Anna finden zusammen, nicht funktionieren würde, erfolgreich durchsetzen. In Greenes später veröffentlichtem Roman, der auf dem ersten Treatment basierte, wurde das Happy End aber beibehalten. Dreharbeiten. Die 7 Wochen dauernden Dreharbeiten in Wien begannen im Oktober 1948. Insgesamt wurden 3 Aufnahmeteams parallel beschäftigt, davon 1 ausschließlich für die Nachtaufnahmen, die Robert Krasker fotografierte. Um das Pflaster und die Straßen in den Nachtaufnahmen sichtbar zu machen, mussten diese von der Feuerwehr ständig nass gehalten werden. In einer Szene sieht man im Hintergrund ein Feuerwehrfahrzeug und die Feuerwehrmänner bei ihrer Arbeit. Ein weiteres Team drehte die Szenen in der Kanalisation. Beim dritten Team führte der österreichische Filmveteran Hans Schneeberger die Kamera. Von ihm stammen unter anderem die Wien-Bilder der Eingangssequenz. Orson Welles' Anwesenheit betrug nur 2 Wochen. Daher wurden viele seiner Szenen ohne ihn beziehungsweise mit Doubles gedreht. Darunter waren Aufnahmen in der Kanalisation, Harry Limes erster Auftritt mit der Katze und die Einstellung, in der Harry Lime plötzlich auf dem Schuttberg erscheint. Der Film enthält auch im englischen Original deutschsprachige Dialogzeilen, die nicht synchronisiert wurden. Neben den österreichischen Darstellern sprechen auch die fremdsprachigen Hauptdarsteller einige deutsche Sätze, die meisten davon Alida Valli. Paul Hörbiger verstand kein Englisch, sprach aber seine englischen Sätze selbst, die er Wort für Wort auswendig lernte. Drehorte: Gedreht wurde unter anderem auf dem Wiener Zentralfriedhof, in der Wiener Kanalisation und an diversen Orten im Bezirk Innere Stadt. In diesem Bezirk finden sich das Palais Pallavicini, das Limes Wohnhaus darstellt, der historische Am Hof und der Platz Hoher Markt. Weitere Schauplätze sind die Judengasse, die Mölkerbastei, die Kirchen Maria am Gestade und St. Ruprecht sowie die Reichsbrücke. Die Szenen im Vergnügungspark des Wiener Praters entstanden, mit Ausnahme der Innenaufnahmen in der Gondel, am Originalschauplatz. Dieser war nach Restaurierungsarbeiten 1948 im damaligen sowjetischen Sektor wiedereröffnet worden. Einige der authentischen Drehorte wurden den Anforderungen des Drehbuchs angepasst. Die Litfaßsäule auf dem Platz am Hof, durch die Lime in die Kanalisation hinabsteigt, war ebenso eine Attrappe wie der Brunnen mit der Engelsplastik. Beide existieren so nicht. Das Café Marc Aurel, der Schauplatz des Aufeinandertreffens von Harry Lime, Holly Martins und Anna Schmidt, war eine am Hohen Markt errichtete Kulisse. Nach Abschluss der Dreharbeiten in Wien erfolgten weitere Aufnahmen in den Isleworth und Shepperton Studios, London, die im März 1949 endeten. Dort entstanden unter anderem Teile der Verfolgungsjagd in der Wiener Kanalisation, die nicht vor Ort gedreht worden waren. Filmfehler: Für die Rückprojektionsaufnahmen in Calloways Jeep wurde offensichtlich nicht in Wien gedrehtes Filmmaterial verwendet. In den Szenen, in denen Martins und Calloway vom Friedhof fahren, sieht man durch die Wagenfenster Stein- und keltische Kreuze statt der in Wien üblichen Grabsteine, und auf dem Weg zum Kinderkrankenhaus fährt im Hintergrund ein Londoner Doppeldeckerbus vorbei. Auf der Bürotür des sowjetischen Offiziers Brodsky gegenüber Calloways Büro heißt es Russian Liaison Officer. Richtig hätte es Soviet Military Liaison Mission oder Soviet Liaison Officer heißen müssen. Auf dem gefälschten Ausweis Anna Schmidts ist Republik Dothreich statt der korrekten Schreibweise Republik Dothrich zu lesen. Harry Limes berühmte Kuckucksuhrrede schließt mit dem Hinweis, im Gegensatz zu der kurzen, gewalttätigen, aber künstlerisch fruchtbaren Borgia-Ära in Italien habe die Schweiz in 500 Jahren Demokratie lediglich die Kuckucksuhr hervorgebracht. Kuckucksuhren werden traditionell im Schwarzwald, Deutschland, hergestellt. Filmmusik: Eine besondere Rolle spielt die auf der Zither eingespielte, Wiener Lokalkolorit vermittelnde Filmmusik von Anton Karas. Reed ließ Karas, den er in einer Gaststätte spielen hören hatte, in seinem zum improvisierten Tonstudio umfunktionierten Hotelzimmer Stücke auf der Zither aufnehmen. ob Reed oder Produzent Korda entschied, statt nur partiell den kompletten Film mit Karas Musik zu vertonen, wird unterschiedlich dargestellt. Einig sind sich die Quellen dahingehend, dass diese Entscheidung erst während der Post-Production fiel und Karas zu diesem Zweck nach London eingeflogen wurde. Das Leitmotiv, das Harry-Lime-Thema, wurde international ein Bestseller. Weitere im Film zu hörende Kompositionen sind Das alte Lied von Henry Love und Irving Berlins Managua, Nicaragua. Filmstart: Britische und amerikanische Fassung. Der dritte Mann wurde am 31. August 1949 in London uraufgeführt. David O. Selznick stellte für die USA eine um 11 Minuten kürzere Fassung des Films her, da ihm unter anderem die unvorteilhafte Darstellung des amerikanischen Helden Holly Martins missfiel. Diese startete am 2. Februar 1950 in New York. Während in der britischen Fassung Regisseur Carol Reed die einleitenden Worte zu Beginn des Films sprach, übernahm Joseph Cotten diese Aufgabe in der amerikanischen. Deutsche Fassung: Am 6. Januar 1950 kam der Film in die westdeutschen Kinos. Am 10. März desselben Jahres startete er in Österreich. Diese Fassung wurde um etwa 1 Minute geschnitten, da aufgrund der durchgehenden Synchronisation sowohl der englisch- als auch der deutschsprachigen Dialoge einige Einstellungen mit Verständnisproblemen zwischen einheimischen und fremdsprachigen Charakteren keinen Sinn mehr ergaben. 1963 besorgte der damalige Filmverleih Atlas eine neue Synchronisation, behielt aber die Straffungen bei. Zudem versah Atlas den Film mit einem veränderten Vorspann, bei dem die im Original zu sehenden Zitterseiten durch Schwarz-Weiß-Grafiken ersetzt wurden. Im Jahr 2006 erschien Der dritte Mann erstmals ungekürzt in Deutschland auf DVD. Die deutsche Synchronisation nahm auch inhaltlich einige Veränderungen vor. In der Szene, in der Martins von dem Portier, dargestellt durch Paul Hörbiger, erfährt, dass Lime einen tödlichen Unfall hatte, erklärt dieser im Original in schlechtem Englisch, dass Lime schon in Hell, auf Deutsch Hölle, oder in Heaven, auf Deutsch Himmel sei. Dabei deutet er nach oben und danach nach unten, so als wäre die Hölle oben und der Himmel unten. Die deutsche Synchronisation ändert die vertauschte Reihenfolge, indem sie Himmel an erste Stelle setzt. Nach der Fahrt im Riesenrad sagt Lime zu Martins, Zitat: In den 30 Jahren unter den Borgias hat es nur Krieg gegeben, Terror, Mord und Blut. Aber dafür gab es Michelangelo, Leonardo da Vinci und die Renaissance. In der Schweiz herrschte brüderliche Liebe, 500 Jahre Demokratie und Frieden. Und was haben wir davon? Die Kuckucksuhr. Zitat Ende. Dieses Zitat wird in der deutschen Fassung dem faschistischen Diktator Benito Mussolini zugeschrieben. Im Original gibt es diesen Verweis nicht. Analyse: Genrezuordnung. Obwohl Der dritte Mann in einigen Büchern als Film noir betrachtet wird, ist sein Status als Vertreter dieser Filmgattung umstritten. Markenzeichen des Film noir sind nach übereinstimmender Ansicht von Filmhistorikern der urbane Schauplatz, die moralisch ambivalenten Hauptfiguren, insbesondere die weiblichen, die düstere Grundstimmung und der häufig negative Ausgang der Geschichte, der manchmal in einer Rahmenerzählung schon zu Beginn preisgegeben wird. Visuell werden die Düsternis und Unsicherheit durch kontrastreiche, expressiv ausgeleuchtete Low-key-Bilder und extreme Kameraperspektiven unterstrichen, z. B. schräg oder von weit oben bzw. unten aufgenommen. Trotz seiner Vorbilder, unter anderem im französischen Kino der späten 1930er Jahre, gilt der Film noir aber vielen Historikern als genuin amerikanisch. Um in Großbritannien produzierte Filme mit Noir-Elementen zu klassifizieren, prägten einige Autoren den Begriff British noir, dessen Relevanz von anderen wiederum angezweifelt wurde. Während Der dritte Mann von James Monaco, Foster Hirsch und James Naremore ohne Einschränkungen in ihren Werken zum Film noir aufgeführt wurde, positionierte Bruce Crowther ihn außerhalb des Noir-Kanons. Paul Schrader sah den Film noir als amerikanisches Phänomen und Filme wie Der dritte Mann als ausländische Ableger. Alan Silver und Elizabeth Ward schlossen ihn sogar gänzlich aus ihrer Enzyklopädie aus. Phil Hardys The BFI Companion to Crime und Crowther bezeichneten ihn schlicht als Thriller. Eine Reihe weiterer zwischen 1945 und 1950 entstandener Filme nutzte ebenfalls eine vom Krieg gezeichnete Metropole als Schauplatz, darunter Deutschland im Jahre Null, Die Vier im Jeep oder die deutschen Trümmerfilme. Anders als die meisten der genannten Beispiele verzichtete Der dritte Mann jedoch auf offene Sozialkritik oder politische Analysen und gehört damit eher in die Kategorie Filme wie Berlin Express aus dem Jahr 1948 und Die Ratte von Soho aus dem Jahr 1950, bei denen die Kriminalhandlung im Vordergrund steht. Schräge Kamera. Robert Kraskers schräge Kamerabilder, das visuelle Markenzeichen des Films und bei Filmstart von Variety als Zitat von außergewöhnlich hohem Niveau Zitat Ende gelobt, gaben auch Anlass zur Kritik. Manny Farber vom New Republic nannte die Kameraarbeit prätentiös und meinte, die schräg gestellte Kamera hinterlasse das Gefühl, Zitat, als habe man den Film aus einer fötalen Position gesehen, Zitat Ende. Laut Bruce Mamers Buch Film Production Technique beanstandeten Rezensenten, dass der Einsatz schräger Perspektiven erst in Vorhersehbarkeit und schließlich in Banalität münden würde. Auch das Rororo Filmlexikon äußerte sich negativ über die Kameraarbeit, so den übertriebenen Einsatz von Schatteneffekten. Dagegen verteidigte Roger Ebert noch 50 Jahre nach der Premiere Reeds und Kraskers rücksichtslosen visuellen Stil, der eine Welt vermittle, die aus dem Ruder geraten ist. Der dritte Mann blieb der einzige Film Reeds, in dem er von diesem Stilmittel Gebrauch machte. Charaktere. In seiner Analyse More Than Night – Film Noir in its Context beschrieb James Naremore die Faszination und Widersprüchlichkeit der Charaktere des Films. Zitat: Holly Martins, der Protagonist und Erzähler der Geschichte, ähnelt sowohl einem James'schen Unschuldigen als auch einem Conradschen stillen Teilhaber. Wie Marlowe in Herz der Finsternis ist Martins ein leidenschaftlicher, sentimentaler Romantiker und wie Marlowe sucht er einen Bösewicht, der erst spät auftritt, nachdem er von einer Vielzahl von Leuten beschrieben wurde. Zitat Ende. Für Naremore war Lime, Zitat, der melodramatischste Charakter des Films, ein verwegener, extravaganter Ganove, der an Fantômas oder den Shadow erinnert. Der naive Martins bewundert ihn, und da dieser von Joseph Cotten verkörpert wird, fühlt man sich an Jed Lelands Beziehung zu Charles Foster Kane erinnert. Die schöne und masochistisch-romantische Anna verzehrt sich nach ihm, sogar nachdem er sie an die sowjetischen Behörden ausliefert. Für die beiden und für das Publikum bietet Lime eine glamouröse Alternative zu den sozialen Mechanismen im Nachkriegs-Wien. Zitat Ende. Selbst nach Limes Tod, so Naremore weiter, behält der Film die moralische Ambivalenz bei, die er schuf, und noch die letzte Szene, in der Anna achtlos an Martins vorbeigeht, Zitat, betrauert er ihrer beider Verlust. In den letzten Sekunden scheint der Film Limes Rückkehr herbeizusehnen, und wenn auch nur, weil er die schillerndste und lebendigste Person von allen darstellte. Zitat Ende. Georg Seeslen sah einen Grund für den Erfolg des Films in der Geschichte einer menschlichen Beziehung, zu der das Publikum Parallelen zu seiner Alltagserfahrung ziehen könnte. Zitat: So wird aus der Intrige eines Thrillers ein Abbild eigener Erfahrungen für den Zuschauer. Suspense wird auch durch den psychischen Prozess einer Trennung zweier einmal befreundeter Menschen erzielt. Zunächst sind es gerade Hollys Bemühungen, seinen Freund Harry zu rehabilitieren, die diesen in Gefahr bringen, seine so sorgfältig geplante Intrige zerstören. Und auch in den Versuchen Harrys, sich mit allen Mitteln zu wehren, steckt immer noch in den Fehlern, die er begeht, ein Rest seiner Zuneigung zu seinem einstigen Freund. In Filmen wie diesem wird der Thriller zur Abbildung einer Zerstörung persönlicher Beziehungen, auch durch politische Umstände. Zitat Ende. Politische Analogien. Da Reed bewusst auf eine klare politische Positionierung des Films verzichtete, wie sie sich zum Beispiel David O. Selznick wünschte, und sich auf das menschliche Drama konzentrierte, blieb Der dritte Mann für unterschiedlichste Deutungsmuster offen. In seinem Artikel Film in Context, The Third Man, zitierte Siegfried Beer gleich drei verschiedene Betrachtungsweisen. Während Historiker Mark Farrow in dem Film einen klar antikommunistischen Standpunkt und eine Tragödie vor dem Hintergrund des Kalten Krieges entdeckte, sah Pauline Kael eine Anklage gegen den Krieg und seine Auswirkungen auf die Überlebenden, die sich in müde Opportunisten verwandelten. Kritikerin Lynette Carpenter wiederum wollte den Film als Appell an Menschlichkeit und Mitgefühl inmitten von Korruption und der Faszination des Bösen verstanden wissen. Ein Verweis auf Österreichs politische Vergangenheit ist in der Verfolgungsjagd durch die Kanalisation zu sehen. In einer Einstellung in der 96. Filmminute ist das Kürzel O5 auf der Kanalwand zu erkennen, das Zeichen der österreichischen Widerstandsbewegung gegen den Nationalsozialismus. Laut Adam Piet, Autor von The Literary Cold War, diente Harry Limes Organisation in einem frühen Entwurf Greens nicht nur dem Medikamentenhandel, sondern auch der Verbreitung amerikanischer anti-sowjetischer Propaganda. Diese wurde durch das amerikanische Bandmitglied Kula organisiert, der später in Tyler umbenannt und schließlich zu der Figur des Rumänen Popescu umgeschrieben wurde. Zitat: Das Konzept war also ein Film über die harten Entscheidungen, die Großbritannien nach dem Krieg bei der Zusammenarbeit mit den USA treffen musste. Eine dieser Entscheidungen lautete, gemäß der korrumpierenden, subversiven und totalitären Amoral des Kalten Krieges zu handeln. “Harry Lime, in ersten Fassungen noch britischer Staatsbürger, wurde während der weiteren Arbeit am Drehbuch zum Amerikaner. Damit repräsentierte er für Piette gemeinsam mit Holly Martins zwei verschiedene Typen des amerikanischen Mannes, mit Martins als dem netten, menschlichen und guten Amerikaner. „ Lime ist immer noch das Produkt amerikanischer Untergrund-Komplizenschaften mit den faschistischen Überbleibseln des Krieges, aber diesmal als Amerikaner. “Für Piette war auch die Figur der Anna als Analogie angelegt. „Im kruden Kalter-Krieg-Kräftespiel des ersten Drehbuchentwurfs planen Tyler und Lime, Osteuropa in der Gestalt Annas an die Russen zu verkaufen, als Gegenleistung für ihren Drogenhandel in den neuen internationalen Zonen des vom Krieg zerrissenen Europas. Dieses korrupte Geschäft muss von dem anglo-amerikanischen Aktionsbündnis Martins-Calloway aufgehalten werden, um den Weg für ein ethisches Europa zu ebnen. Der Nachteil dieses Bündnisses ist, dass Martins sein alter Ego und seinen Freund betrügen, auf dem Altar des neuen, nüchternen und pragmatischen anglo-amerikanischen Kalten Krieges opfern muss. Anna, eine gestaltgewordene Ansammlung romantischer Klischees über Osteuropa, lehnt das anglo-amerikanische Vorgehen ab und wird offensichtlich aufgegeben, um von dem unheilvollen Sowjetblock verschluckt zu werden. Kritiken: Das Presseecho zum Filmstart von Der dritte Mann war beinahe einhellig positiv. „Der Film fügt der Sorte atemberaubender Thriller, die Alfred Hitchcock berühmt machten, zusätzliche Tiefe in der Zeichnung der Figuren und ein erweitertes Vokabular in der Filmsprache hinzu“, lobte das New Yorker Time Magazine. Das britische Boulevardblatt Daily Mirror schrieb: „Der Film verbinde grandiose Kunstfertigkeit mit 100% Unterhaltungswert.“ Kritischere Stimmen monierten, bei aller bescheinigten stilistischen Brillanz einen Mangel an inhaltlicher Tiefe. „Reeds außerordentliches Talent“, so Dailies Powell in der Londoner Sunday Times, setze die Erwartungen so hoch, dass man, einen Hauch von Enttäuschung angesichts wohlbekannter Tricks und Situationen empfinde. Bosley Crowther resümierte in der New York Times: „Der dritte Mann ist bei all dem Rummel, der um ihn herum veranstaltet wurde, ein erstklassig konstruiertes Melodram. Mehr nicht. Er ist keine tiefergehende Studie der Probleme Europas. Er hat keine Botschaft. Er präsentiert keine persönliche Sichtweise. Sobald hierin Klarheit herrscht, bedarf es keiner weiteren Einwände mehr. Höchste Anerkennung gebührt Herrn Reed, der alle Einzelteile zu einem Thriller formte, mit tollem Ergebnis.“ In Österreich urteilte die Arbeiterzeitung, anders als die meisten anderen Wiener Zeitungen, ebenfalls positiv. „Der dritte Mann ist im Grunde ein Reißer und hat mit den meisten Spannungsfilmen gemein, dass einige Voraussetzungen der Handlung logisch schwach untermauert sind. Aber kommt es darauf an? Er will einen Ausschnitt aus der aus den Fugen gegangenen Zeit zeigen, in einer Stadt, in der sich die ganze Verrücktheit dieser Zeit widerspiegelt, mit der eigentümlichen, bedrückenden Atmosphäre von Besetzung und Unsicherheit, von Not und Nachkriegsunmoral. Und das ist meisterhaft gelungen.“ Auch die deutsche Kritik fand lobende Worte. Der evangelische Filmbeobachter sah eine gelungene Mischung aus Unterhaltungswert und Anspruch: „ Spannender und auch innerlich packender Film. Drehbuch, Regie und Besetzung bis hin zur kleinsten Nebenrolle sind vorzüglich und vermitteln ein in die Tiefe gehendes Bild der Menschen dieser Zeit. “Die Zeit bezeichnete den Film als Meisterwerk und einen „ Spiegel kontinentalen Lebens. Es wird glänzend gespielt, befand der Spiegel, sah aber das Hauptverdienst für den Erfolg bei Krasker, Karas, Reed und insbesondere Graham Greene, der „sich nun in die vordersten Reihen der jüngeren Generation geschrieben habe. Graham Greene hat mehr bezweckt, als ein Sensationsdrehbuch zu schreiben. Er hat erbarmungslos den Nihilismus der Nachkriegsjahre darstellen wollen. Die positive Kritikermeinung hat sich zum heutigen Tage noch gefestigt. Roger Ebert schrieb 1996, „Von allen Filmen, die ich gesehen habe, verkörpert dieser fast vollständig die Romantik eines Kinobesuchs. Und zählte ihn zu seinen persönlichen 100 großen Filmen. Eberts Urteil deckt sich mit dem namhafter amerikanischer Kollegen wie James Berardinelli, Jay Hoberman und Leonard Maltin und, in Großbritannien, den Rezensenten des Guardian, des Independent und des Time Out Magazins. Das Lexikon des internationalen Films spricht von einem subtilen, politischen Kriminalthriller, der durch die expressiv gefilmten Originalschauplätze und Karas weltberühmtes Zitherthema eine unverwechselbare Stimmung erhielt. Auszeichnungen: Internationale Filmfestspiele von Cannes 1949, Grand Prix. British Film Academy Award 1950, bester britischer Film und Nominierung in der Kategorie bester Film. Oscarverleihung 1951, Oscar in der Kategorie beste Schwarz-Weiß-Kamera an Robert Krasker. Nominierungen in den Kategorien beste Regie und bester Schnitt. 2012 wurde Der dritte Mann in einer Umfrage der Filmzeitschrift Sight & Sound von Filmkritikern zum besten britischen Film aller Zeiten gewählt. In der Liste der Critics Top 250 Films belegte er Platz 73. Obwohl es sich um eine britische Produktion handelt, wurde Der dritte Mann 1998 auf Platz 57 der 100 besten amerikanischen Filme aller Zeiten des American Film Institute gewählt. Nachwirkung: Aufgrund der Popularität des Films entstanden zahlreiche Bearbeitungen für den Hörfunk. 1951 sendete das Lux Radio Theater des amerikanischen Radiosenders CBS eine einstündige Hörspielfassung von The Third Man, in der Joseph Cotten seine Filmrolle wiederholte. Evelyn Keyes sprach die Rolle von Alida Valli, Ted DeCorsia die von Orson Welles. Bei einer weiteren Ausstrahlung im selben Jahr übernahm Ray Milland die Rolle von Joseph Cotten. 1951 bis 1952 strahlte die britische BBC eine Hörspielserie mit dem Titel The Adventures of Harry Lime aus. Orson Welles wiederholte seine Rolle als Harry Lime. Zeitlich waren die in den Episoden erzählten Abenteuer Limes vor dem Kinofilm angesiedelt, als sogenanntes Prequel. In den USA lief die Serie unter dem Titel The Lives of Harry Lime. 1959 übernahm Michael Rennie in der bis 1965 laufenden Fernsehserie The Third Man die Rolle des Harry Lime, die bis auf den Namen nichts mehr mit der ursprünglichen Figur gemein hatte. In Wien gibt es neben einem „ Dritte-Mann-Museum “eine Reihe von Führungen zu den Drehorten in der Altstadt und in der Kanalisation. Diese werden teils von der Stadt Wien, teils von privaten Initiativen angeboten. Im Juni 2013 haben sich die Vereinigten Bühnen Wien die Rechte des Stoffes für ein Musical gesichert. Veröffentlichungen: Der dritte Mann ist international auf DVD und Blu-ray-Disc erhältlich, ebenso die Filmmusik, wobei es sich bei vielen Soundtrack-Veröffentlichungen um nachträglich eingespielte Aufnahmen handelt. Der Artikel Der dritte Mann wurde vom Benutzer Blick am 1. Februar 2015 gesprochen. Eine unverbindliche Zusammenfassung der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3 Punkt 0 Unported kann unter creativecommons.org/licenses/bypsa/3.0/deed.de nachgelesen werden, ein Link auf den vollständigen Text der Lizenz findet sich dort. Der Text der GNU-Lizenz für freie Dokumentation kann unter www.gnu.org/copyleft/fdl.html nachgelesen werden. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/der-dritte-mann. Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels können über den dortigen Link Versionsgeschichte abgerufen werden